Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport1-Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Wir widmen uns der Gerüchteküche. Es wird heiß. Viel Spaß.
Masse.
Hallo Lorenz.
Ja, hallo Philipp.
Ja, ich kann mich kaum zusammenreißen, die Gerüchteküche ist da. Also jetzt werden nochmal mit allen Rumors und allen Gerüchten wird jetzt nochmal hier, wir versuchen das einfach irgendwie zu sortieren. Es wird, denke ich, auch ein bisschen wild. Aber ich denke, dass ihr das gut verfolgen könnt, was wir jetzt hier miteinander noch palavern. Ich glaube, zuallererst kann man sagen, es gibt gerade sehr viele Gerüchte, ne?
Ja, klar. Es gibt natürlich auch immer so die Dinge, wo ich mir dann denke, okay, ist das jetzt wirklich eine gute Quelle, auch was Trades immer angeht, die jetzt auch gerade wieder rumfliegen. Das gibt natürlich auch immer noch mal Klicks. Da ist natürlich auch eine Phase, wo noch Vertragsverhandlungen ausstehen. Man liest so einiges. Ich habe tatsächlich jetzt so die ganz wilden Sachen gar nicht mit reingenommen, sondern nur eher so Dinge, die ich halt für mich auch über ein paar Quellen, die jetzt nicht einfach auf Twitter rausgehauen werden, gewinnen konnte. Aber natürlich, wir werden über Quarterback sprechen und soll natürlich auch ein Stück weit erste Runde, zweite Runde lastig sein für die Spieler, die dann halt, oder für die Phasen im Draft, wo dann halt auch jeder guckt.
Ja, ich versuche das mal so ein bisschen zu ordnen. Ganz zu Beginn aber so zwei Dinge, die man, glaube ich, ganz gut klären kann. Das erste ist, Brad Coleman hat das gestern geschrieben. Und zwar ist er gerade in Irland und macht dort Urlaub. Wunderschön dort. Und er sagte, das ist eigentlich perfekt. Das sollte ich in Zukunft grundsätzlich so machen. Eine Woche vor dem Draft nochmal wegfahren. Weil was jetzt gerade in den sozialen Netzwerken losgeht, ist einfach so eine aufgeblasene Show von Fakes und Finden, die gezogen werden. Selbst ein GM, der jetzt auf irgendeiner PK gefragt wird, was er macht, sagt einfach, worauf er gerade Lust hat. Also der gibt überhaupt nichts preis von dem, was eventuell der Plan ist. Es gibt ein paar GMs, aber sehr wenige, die einfach ganz offen und ehrlich der Presse gerade mitteilen, was sie vorhaben und machen. Die meisten sind da eher so sehr kryptisch oder Leute, hängt das nicht zu viel auf. Das muss man schon an was anderem festmachen. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, ich habe das gerade bei den rotes Licht, grünes Licht bei der vorherigen Folge schon gesagt. Die könnt ihr euch auf jeden Fall auch anhören. Da sprechen wir über die Red Flags, die Charakter- oder Medical-Probleme, die Spieler haben. Und aber auch über die besonders positiven Charaktere, die wir im Draft sehen. Hört euch das auf jeden Fall an. Da taucht auch das ein oder andere Gerücht eventuell sogar schon mit auf. Und da habe ich schon gesagt, ja, das Problem ist ja auch, und das erleben wir zum Beispiel mit den Quarterbacks jedes Jahr. Jetzt wird Berater X gesagt, Will Levis halt zum Beispiel letztes Jahr. So, die Titans haben jetzt Will Levis angerufen vom Draft und gesagt, ey, wir finden dich ganz nice und so, ne? Und ich glaube, wir draften dich. Wenn das passt, wenn du an der Stelle noch da bist, draften wir dich so, ne? Und dann geht er mit dem Gefühl da raus, Torb ruft seinen Berater an oder vielleicht haben die Titans auch nur mit dem Berater darüber geredet und der Berater denkt sich, ja, top, die Titans sind an 7 dran, dann draften die Will Levis an 7. Nice. Das sticht er dann durch und dann taucht Will Levis in allen Mock-Drafts plötzlich an 7 bei den Titans auf. Was der Berater aber vergisst, ist, dass die Titans Will Levis zwar draften wollen, aber nicht mit ihrem ersten Pick. So, das erzählen sie ihm nämlich nicht, das behalten sie für sich. Das hat Bill Belichick jetzt nämlich bei Pat McAfee in der Show gesagt. Finde ich übrigens ziemlich cool, dass er ausgerechnet da seine erste Media-Appearance jetzt so hatte, weil was so gar nicht zueinander passt irgendwie, aber ziemlich cool war tatsächlich die Show. Belichick hat das halt auch gesagt, ich habe die Medien, wenn die mich gefragt haben, habe ich den grundsätzlich, also ich hab den Spielern immer gesagt, wenn wir sie haben wollen, wenn wir sie gut finden, habe ich ihnen das gesagt, aber ich habe ihnen natürlich nie gesagt, wann wir das tun werden, weil, ne, ich kann ja nicht jedem x-beliebigen Spieler meine Strategie verraten und das geht ihn ja auch gar nichts an. Er muss ja nur wissen, dass ich mich für ihn interessiere. Das ist ja überhaupt nicht wichtig. Und nach dieser Handlung entstehen dann Mock-Drafts, wo vielleicht Spieler plötzlich in Runde 1 auftauchen und du sagst, das Team wird den draften, aber vielleicht erst in Runde 2 oder 3. So, jetzt müssen wir es trotzdem irgendwie aufschlüsseln. Wollen wir mit den Quarterbacks anfangen?
Ja, gerne. Ja, ja, ich habe mir nämlich aufgeschrieben, Quarterbacks 1, 2, 3, Fragezeichen, dann ein Ausrufezeichen dahinter. Also erstmal, was ganz klar ist, ist, dass Chicago Caleb Williams draften wird. Jetzt hätte ich fast Caleb May gesagt. Chicago wird Caleb Williams draften, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist, glaube ich, seit ein paar Wochen ziemlich klar. Aber dann wird es wirklich interessant. Ich glaube, dass das Gap von Jaden Daniels und Drake May recht eng wird. Ich glaube, wenn ich gerade tendieren würde, würde ich 60-40 zu Jaden Daniels an zweiter Stelle zu den Washington Commanders tendieren. Die werden auch einen Quarterback nehmen, einen der beiden. Aber das hat halt, glaube ich, ja, das macht den dritten Spot interessant, weil ich glaube, dass wenn die Patriots da sind und Drake May noch da ist, dann wird er das Pick sein. Wenn nicht, glaube ich, dass die Patriots raustraden werden. Das heißt, wenn Drake May an zweiter Stelle geht, kann ich mir gut vorstellen oder glaube ich, dass das dann die Patriots ja, aus dem dritten Spot raustraden und das bringt dann natürlich Teams wie zum Beispiel die Minnesota Vikings wieder ins Gespräch um einen der Jaden Daniels, JJ McCarthy, der jetzt doch wieder fällt anscheinend oder in Anführungszeichen, vielleicht wurden da auch manche Dinge so interpretiert, dass es vielleicht ein bisschen arg positiv gesehen wurde. Aber ich glaube, dass Drake May wirklich der ist, auf den sich die Patriots so ein bisschen eingeschossen haben. Und wenn er an zweiter Stelle geht, wird es da nochmal interessant. Aber wer dann hochtradet, wird wahrscheinlich auch diesen wird keinen Wide Receiver oder so nehmen, sondern da wird es dann wirklich einen Trade für einen Quarterback geben. Und da werden die Patriots wahrscheinlich wohl auch einen Partner finden. Also das ist so die interessante Quarterback, ja, Küche. Also ich glaube, wir werden tatsächlich Quarterbacks 1, 2 und 3 sehen.
Ich habe tatsächlich hier fast dasselbe stehen. Wir haben uns vorher nicht besprochen, haben aber scheinbar dort ähnliche Quellen genutzt. Ne? Genau, die sehe das halt ganz genauso von dem, was ich mitbekommen habe. Wenn Daniels die 2 ist, auch danach sieht es eher aus. Also die Tendenz geht eher Richtung Daniels, können die Patriots mit Drake May ganz gut arbeiten. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es den Downtrade, weil ihr Quarterback dann nicht mehr da ist und für Daniels würden sie es an 3 nicht machen. Das ist so ein bisschen, ja, das war ein Spiel. Also die Frage ist, beginnt der Draft an dritter Stelle bei den Patriots oder beginnt er nicht? Weil wenn Drake May an 3 ist, beginnt er eigentlich erst an 4. Und da können wir dann praktisch von den Quarterbacks weggehen und einmal darauf schauen. Und da würde ich so weit gehen und sagen, du kannst eigentlich davon ausgehen, dass die Cardinals Marvin Harrison draften, wenn er an 4 noch da ist. Und das nächste Gerücht, was man dann aber hinten anhängen muss, ist, wenn die Cardinals das nicht machen, weil es zum Beispiel für einen Quarterback einen Trade gibt, ne? Und sie an 4 nicht mehr da sind. Und dasselbe gilt ja auch für die Patriots an 3. Wenn ein Team davor tradet, dann wahrscheinlich nicht für Marvin Harrison. Dann sind die Cardinals nicht mehr an 4. Stelle. Dann kann ich mir vorstellen, dass der 5. Spot der Chargers der Trade-Platz für Marvin Harrison wird. Also dann wird es einen Trade für Marvin Harrison geben, weil ich glaube oder glaube zu wissen, dass Marvin Harrison aus Sicht der Chargers und aus Sicht von Jim Harbaugh in ihrem, was sie spielen wollen, nicht dieselbe Gewichtung, nicht denselben Stellenwert hat wie für Teams, die einen Wide Receiver hier eben viel stärker sehen. Und ich glaube, es gibt dann einfach Trade-Gebote, bei denen die Chargers dann sagen, das lohnt sich für uns mehr. Wir gehen ein paar Plätze zurück. Wie weit das sein wird, wird man dann sehen. Weil ich glaube schon, dass es dann in dem Bereich danach einige Teams gibt. Sogar die Bears werden ja mittlerweile wieder gehandelt, dass sie für Marvin Harrison sogar an 5 versuchen vorzutraden und sich das vorstellen können. Weil, und das ist halt das Gerücht, was man hört, wenn Marvin Harrison an 4 nicht zu den Cardinals geht, obwohl wir weiterhin eine ziemlich deutliche Tendenz daran haben, dass die Cardinals den holen werden, dann gibt es an 5 einen Bieter-Wettstreit, der sich gewaschen hat. Also dann gibt es echt mehrere Teams, die Marvin Harrison Jr. an 5 haben wollen. Und dieser Wettstreit wird wahrscheinlich so derartig krass werden, dass die Chargers schwach werden, dass sie dann einfach sagen, okay, dann nehmt ihr Harrison, wir gehen zurück und suchen uns einen anderen Spieler, weil wir dann eventuell noch einen zusätzlichen Second-Rounder auch mit rausholen, mit dem wir unseren Running Back noch holen können. Das sind dann alles so Gedankenspiele, die dann passieren werden. Und da würde ich, wie gesagt, da würde ich nach den derzeitigen Gerüchten die Bears nicht ausklammern. Aber das hängt davon ab, ob die Cardinals an 4 Marvin Harrison nehmen oder nicht.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Chargers und Jim Harbaugh und von allem, was man so hört, wie wichtig die Offensive Line da ist, auch da sitzen bleibt und Joe Alt nimmt, einfach weil er so besonders ist. Wenn es natürlich ein super Angebot ist, werden sie da am Markt sein. Ich kann mir tatsächlich eher weniger vorstellen, dass dann Malik Nabers, Romo Dunsell das Pick sein wird. Ich glaube, wenn sie an 5 picken und Marvin Harrison weg ist, bin ich mir recht sicher, dass das dann tatsächlich Joe Alt der Spieler ist, den die Chargers da draften.
Wirklich,
wollen wir bei den Wide Receivern bleiben?
Ja, nee, ich hatte halt tatsächlich von dem, was ich habe, hätte ich halt gesagt, dass die Gerüchte eher darauf hindeuten. Also ich gehe halt davon aus, dass das Zerren um Harrison dann so krass wird an 5. Stelle. Ne, das ist halt die Logik, die ich verfolge, dass die Chargers an der Stelle halt einfach nicht anders können, als den Deal zu machen, weil natürlich ist Joe Alt besonders, aber dass sie an der Stelle nicht aus der Haut können und sagen, ey gut, wenn ihr das bietet für einen Trade-Up von 3, 4, 5, 6 Plätzen, dann macht es, wenn euch das Marvin Harrison wert ist und wir gehen zurück, kriegen immer noch einen guten Offensive Tackle. Nehmen noch sehr viele Picks, und zwar mehr Picks, als du normalerweise für diesen Downtrade kriegen würdest. Aber wie gesagt, das Telefon glüht dann wahrscheinlich.
Das auf jeden Fall, ja.
Ja, bleiben wir bei den Wide Receivers, genau.
Wir haben ja in der letzten Folge schon über A.D. Mitchell gesprochen. Also mir geht es jetzt so ein bisschen um den zweiten Tier der Wide Receiver und wann beginnt da dieser Run. Ich glaube, du kannst da mittlerweile auch schon einen Ladd McConkey reinnehmen. Vergesse jetzt wahrscheinlich jemanden, einen Roman Wilson, gewisse andere Receiver, die da noch reinpassen. Für mich fängt es wirklich dann bei Brian Thomas vor allem an. Über A.D. Mitchell haben wir letzte Woche schon so ein bisschen rotes Licht gesprochen, der könnte tatsächlich auch in die zweite Runde fallen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Brian Thomas bis in die 20er fällt, weil auch er einer ist, der halt charakterlich nicht absolut top ist. Und es gibt viele Wide Receiver und da könnte es dann ein Team geben, was sagt, wir nehmen lieber unseren höchsten Defender auf dem Board, wir machen das jetzt. Es gibt noch ein paar Wide Receiver, die wir hier in 30, 32 Picks auch noch sehen, weil da einfach diese Gruppe sehr groß ist. Und ich glaube, diese Gruppe vom zweiten und dritten Tier ist wieder ein bisschen weiter zusammen oder ist enger zusammen als man es denken würde. Ich sage es mal so. Und deswegen, ja, wird es ganz entscheidend auch dafür, wo die ganzen Wide Receiver landen, wann dieser Run anfängt. Und ich denke mal, den wird halt Brian Thomas triggern, je nachdem, wo er geht. Recht sicher als Nummer 4, glaube ich, in dieser Draftklasse. Das wird dann eben auch entscheidend sein, wo die anderen gezogen werden. Und ich könnte mir da tatsächlich vorstellen, dass anstatt an 16. Stelle er vielleicht eher auch erst an, weiß ich nicht, in Mitte der 20er gehen könnte. Ja, einfach weil er eben auch charakterlich so ein bisschen High Maintenance ist. Wie gesagt, über A.D. Mitchell haben wir gesprochen. Und deswegen, wie gesagt, ein Team sagen wird, vielleicht nehmen wir doch lieber erstmal den Corner, den wir auch noch brauchen, den Pass Rusher, den wir auch noch brauchen, sowas und triggern diesen Run dann ein bisschen später.
Ja, zumal ich glaube, dass wir bei allem, was ich mitkriege, dass die beiden anderen Receiver des vorherigen Tiers von einigen Teams nochmal eine ganze Ecke höher bewertet werden. Also wir haben ja ganz lange, das ist eigentlich das Credo von uns beiden ja immer, Marvin Harrison, dann kommt die erste Lücke, dann kommen Nabers und Odunze. So. Und ich glaube, dass diese Lücke zu Marvin Harrison aber kleiner ist, als wir denken, von vielen Teams. Und wir auch beide Receiver früher weggehen sehen, als wir das gerade noch vermuten. Und ich würde sogar so weit gehen, wenn das die Tatsache ist, dann wäre ich nicht überrascht, wenn wir am Ende auch ein Team sehen, das eben in diese Top 10 vortradet für diese Wide Receiver. Und wir reden hier halt nicht von einem Team, was von 12 hochgeht, sondern ich halte es dann auch nicht für ausgeschlossen, dass ein Team wie die Chiefs oder so da zum Beispiel richtig zuschlägt, ne? Und sagt, ey, das ist ein Target. Wir sind die nächsten 4 Jahre nochmal set mit einem Top-Wide-Receiver und machen wir uns nichts vor, wenn die Chiefs einen dieser Elite-Wide-Receiver und sie sehen in Romo Dunze oder in Malik Nabers, sehen sie diesen Spieler. Wenn sie den noch dazu holen jetzt, ja, dann sind sie die nächsten 4 Jahre aber wieder sowas von safe. Ne? Wie sie ihn dann später zahlen, dann ist Kelce aber auch längst nicht mehr so auf der Gehaltstabelle, ne? Das ist ein Team, was ich mir vorstelle. Also ich habe jetzt öfter mal gelesen, Blockbuster-Trade der Falcons damals von 27 an 6 für Julio Jones ist so ein Exempel dafür. Es würde halt nicht wundern, wenn ein Team, was eindeutig im Playoff-Fenster ist, das tut. Und wir reden jetzt ja auch immer, die Bills nehmen Mitchell. Wer sagt denn, dass die Bills nicht einfach in die Top 10 vortraden und sich einen von den anderen Leuten nehmen? Und gemessen daran, dass sie ihren kompletten Hof verscherbelt haben, was das Receiving Corps betrifft, ist es nicht abwegig zu sagen, wir holen uns eine klare Nummer 1 statt 2 Zweien. Ne? So, natürlich ist die Klasse dahinter auch gut besetzt und ich glaube, die müssen noch etwas länger warten, als man denkt. Und Julio Jones ist damals auch in ein Team mit Roddy White reingekommen, ne, der eigentlich als Nummer 1 schon galt. Also man war doch sehr überrascht damals. Deswegen, also ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass wir ein Team sehen, was richtig aggressiv in die Top 10 für einen Wide Receiver vortradet. Auch nachdem Marvin Harrison weg ist, weil Neighbors und Romo Dunze für einige Teams, ja, dieses absolute Top-Level darstellen, was die Position gerade hergibt. Und das sind Spieler, die wirst du nie auf den freien Markt kriegen. Also, die kriegst du jetzt im Draft oder per auch sehr teurem Trade. Das darf man ja nicht vergessen. Auch Spieler wie Brown und so weiter waren ja dann, wenn du sie später von Teams loseisen wolltest, ziemlich kostspielig.
Ja, gut, ja, das kann ich auf jeden Fall sehen. Ja, mir ging es ja, wie gesagt, eher so um diesen dritten Tier. Du hast es natürlich angesprochen. Ich glaube auch, dass einfach der Gap von Tier 3 und 4, wenn man das so staffeln will, enger ist. Aber der zwischen 2 und 3, was du jetzt gerade so sagst, dass diese Gruppe, diese zwei Romo Dunze und Malik Nabers einfach noch mal höher angesehen werden. Aber dass wir da dann so ein bisschen einen Gap sehen könnten. Und das spielt so ein bisschen meinen nächsten Punkt. Sorry, dass ich jetzt hier einen nach dem anderen mache, aber es passt wirklich.
Klar.
Es gibt einfach wenige Defender in dieser Draft-Klasse. Und da muss vielleicht ein Team dann auch sagen, gut, wenn wir in der ersten Runde keinen Corner bekommen, wenn wir in der ersten Runde keinen Pass-Rusher bekommen, dann gibt's den auch einfach nicht mehr. Und wenn du in der ersten Runde keinen Receiver bekommst, kannst du vielleicht in der zweiten Runde, wie gesagt, einen Keon Coleman, einen Roman Wilson, Xavier Worthy, diese Art von Spieler draften. Weil ich glaube, dass einfach da die Tiefe in den zweiten Tag rein nochmal wesentlich größer ist, was die Wide Receiver angeht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir höchstens 10 Defender in der ersten Runde sehen. Das muss man sich mal vorstellen. Und auch da gibt es viele Fragezeichen. Also wird, klar, wir haben die Corner, die wir wahrscheinlich da sehen werden. Das sind Quinion Mitchell, das sind Terrion Arnold, das ist wahrscheinlich Nate Wiggins, wahrscheinlich Cooper DeJean. Aber auch bei den beiden könnte es schon interessant werden, wer geht da in der ersten Runde. Dann habe ich große Fragezeichen, wir haben ja auch in den Folgen drüber gesprochen, über einen Spieler wie Laiatu Latu. Schafft er es in die erste Runde, fällt er weiter. Auch ein Chop Robinson hat so seine Fragezeichen. Bei Dane Brugler ganz interessant war Marshawn Nealand, der eigentlich für mich ein durchschnittlicher Starter wird wahrscheinlich, war an 32 gerankt. Also das zeigt vielleicht so ein bisschen auch, dass wenn du diesen Pass-Rusher haben willst, der noch einen Impact hat, dass du den dann auch in der ersten Runde nehmen musst. Vielleicht spielt das dann auch wieder in die Hände von jemandem wie einem Darius Robinson. Ich denke, wir werden 2 Defensive Tackle sehen, wir werden ein paar Corner sehen, wir werden ein paar Edge-Rusher sehen, aber es gibt wirklich nicht viele Defensive-Spieler auf allen Positionen. Linebacker müssen wir gar nicht drüber reden, die in dieser First-Round-Diskussion interessant werden. Also wenn man da einen haben will, dann muss man vielleicht sagen, okay, wir gehen an das nächste Tier, wir holen uns den Receiver in der zweiten Runde aus dieser anderen Gruppe, weil wir jetzt einfach noch diesen Corner brauchen und gerade auch bei Contendern dann, wenn es Mitte, Ende erster Runde geht, die in die Playoffs kommen wollen, die jetzt nicht rein Best Player Available draften, könnte ich mir vorstellen, dass das dann wirklich diesen, ja, dass das dann der ausschlaggebende Faktor ist, weil einfach die defensive Tiefe nicht da ist, nicht gegeben ist.
Ja, du sagst es. Ich glaube, dass es zumindest zumindest eben aufgrund dieser fehlenden Tiefe der Gruppen schon einen verfrühten Run auf bestimmte Positionen der Defense geben wird, weil man halt muss, ne? Aber ich bin dann bei 12, wenn ich es durchzähle. Respektive, ja, vielleicht fällt so ein Lato oder so dann zum Beispiel noch aus Runde 1 raus. Marshawn Nealand habe ich jetzt aber in Mockdrafts teilweise auch wirklich in Runde 1 gesehen schon. Das wäre natürlich der Stunner, aber vergessen wir nicht, die Chiefs haben letztes Jahr auch Anyodiko Soma geholt, ja, in Runde 1. Also es ist jetzt halt nicht ausgeschlossen, dass so ein Spieler plötzlich in Runde 1 landet und in den letzten Tagen plötzlich dann noch aufs Board kommt. Ich habe es auch nicht gesehen. Wir haben über ihn tatsächlich bei den Edge-Defendern gar nicht so richtig gesprochen, weil wir ihn beide gar nicht so erwähnenswert fanden. Obwohl er natürlich ein Small-Schooler ist, wo man sagt, ey, das ist doch interessant. Warum sprechen wir das nicht an? Ne? Aber ja, ich sehe es tatsächlich auch nicht. Wir haben jetzt im Prinzip, haben wir zwei Thesen, haben wir jetzt schon stehen. Und zwar sagst du ja Chargers Alt an 5. Ich sage, dass es da so einen krassen Run auf den geben wird. Ist natürlich jetzt vage, weil dafür müsste Marvin Harrison überhaupt erstmal bis dahin fallen. Aber ich sage es trotzdem, dass die Chargers da den Downtrade machen. Und jetzt sagst du 10 Defender, ich sag 12. Ich habe das mal einfach notiert, damit wir vielleicht einfach mal an solchen Takes nach dem Draft schauen können. So, haben wir da gute Tendenzen gehabt oder warum ist das Board plötzlich doch anders gefallen, als wir beide vermutet haben. Ja, lass mich das Ganze weiter durchgehen. Lass uns noch bei den Wide Receivern bleiben. Du hast gerade schon gesagt, Ladd McConkey vielleicht ein Spieler, der auch in Runde 1 gehen könnte. Halte ich auch nicht für ausgeschlossen, aber ich bin da auch bei dir, dass ich sage, hey, vielleicht eben aufgrund der Schwäche der Defender beginnt dieser Run einfach später. Hier ist, denke ich, für alle, die den Draft schauen, sehr interessant. Wann beginnt dieser Run auf die nächste Welle? Also du hast ja schon gesagt, wann geht's mit Brian Thomas, Mitchell und so weiter? Wann geht das los? Wenn solche Spieler sogar noch am Ende der ersten Runde da sind, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. Dann wird auch Ladd McConkey von den 49ers an 31 nicht geholt. Das glaube ich nicht. So, weil dann sagen die auch, hey, wir sind zweite Runde schon wieder dran. Meine ich zumindest, bevor ich hier was Falsches sage. Bevor die Niners-Fans wissen nämlich genau, welche Picks sie haben. Deswegen muss ich nochmal eben gucken.
Ende der zweiten Runde.
Ende der zweiten nochmal wieder. Ja, siehst du. Und dann bleibst du halt entspannt. Wenn du dann natürlich schon den sechsten, siebten Wide Receiver gehen sehen hast und Ladd McConkey ist noch da, dann ist er natürlich ein Kandidat für die erste Runde, weil die Niners wissen, okay, wenn wir den haben wollen, dann wird es danach schlecht. Und in Bezug auf die Niners müssen wir, glaube ich, noch einen Punkt nennen. Ein ganz, ganz heißes Gerücht, was die Runde macht, ist ja, dass Brandon Ayuk nicht mehr bei den 49ers bleibt, dass es einen Trade gibt, dass die Steelers sehr scharf da hinterher sind, dass sie eher Brandon Ayuk holen und keinen Rookie-Wide-Receiver. Wenn sie Brandon Ayuk nicht bekommen, klar, dann werden sie wahrscheinlich für den Rookie gehen. Aber die 49ers scheinen nicht abgeneigt zu sein, Brandon Ayuk abzugeben und sich halt praktisch nochmal zu verjüngen, wie wir ja gesagt haben. Ladd McConkey wäre da so ein Spieler, der vielleicht auch besser zu den 49ers passt, oder? Ich habe bei Brandon Ayuk auch immer so das Gefühl, so, der könnte woanders nochmal anders glänzen, oder?
Naja, jetzt im letzten Jahr, muss man ja sagen, hat es wirklich Klick gemacht. Also was gerade halt passiert, auch mit Brandon Ayuk, ist, dass sie am Verhandeln sind und die 49ers natürlich auch dadurch, dass es schon einige Spieler gibt, unter anderem auch einen anderen Receiver, Deebo Samuel, der schon sehr viel Geld bekommt. die da Schwierigkeiten haben, diesen Spieler Brandon Ayuk zu bezahlen. Mit Sicherheit könnte er anderswo die ganz klare Nummer 1 sein. Er hat auch sicherlich nochmal ein anderes Skillset als Deebo Samuel. Ich glaube, sie würden ihn gerne halten wollen. Wenn da ein Trade passiert, also nach dem Draft wird er, glaube ich, nicht mehr getradet. Wenn, dann muss jetzt in den nächsten paar Tagen passieren. Das ist ganz klar. Die 49ers haben es damals mit DeForest Buckner, wo es eine ähnliche Situation war, tatsächlich direkt schon am Combine über die Bühne gekriegt. Das lässt mich so ein bisschen, tendiert mich dahin, dass ich sage, okay, wahrscheinlich sind sich, glauben die 49ers durchaus, dass sie mit Ayuk noch einen Deal eher hinkriegen. Sonst hätte man das vielleicht auch schon gemacht. Wenn es jetzt natürlich noch passiert, muss es vorm Draft passieren. Ich denke auch, während des Drafts wird es dann schwierig, außer natürlich auch einer der Top-Riege fällt und die 49ers sagen dann, hey, wenn wir jetzt den wegtraden und können dann 13, 14, ich weiß jetzt nicht, wer da genau pickt, seht's mir nicht übel, vielleicht noch einen der Top 3 kriegen, wovon ich jetzt nicht ausgehe, dann könnte das vielleicht auch nochmal interessant werden. Mhm. Auch Deebo Samuel kann man da nicht völlig von ausnehmen. Also ich glaube, auch er könnte auch ein Trade-Kandidat sein. Ja,
genau. Aber das hält sich ja echt hartnäckig, ne? Dass die 49ers immer so vom Draft, irgendein Wide Receiver ist immer im Gespräch und das hält sich hartnäckig, dass sie bereit sind, einen von denen zu shoppen. Ich meine, über Deebo Samuel haben wir letztes Jahr, glaube ich, geredet oder vorletztes Jahr, als es darum ging,
war dass eine die 49ers
eventuell ja. Nochmal, sie haben es dann nicht gemacht. Liegt es vielleicht auch daran, ich meine, ich sag ganz ehrlich, mit weniger als dem First Rounder können die 49ers sich ja nicht zufrieden geben. Aber die Frage ist, ob sie den kriegen. Gesetzt dem Fall, dass die Steelers das aber machen. Aber dann sage ich ganz ehrlich, dann hätte dieser Deal schon stehen müssen. Wenn die Steelers ihn First-Rounder bieten würden für Brandon Ayuk, sehe ich halt, ey, das hätte eigentlich schon safe dann durch sein müssen. Dann würden in dem Fall, würden die 49ers Pick 20 und Pick 31 halten in Runde 1. Und dann sind sie aber wieder genau eines der Teams, über das ich gerade gesprochen habe, was mit diesen beiden Picks halt auch in die Top 10 kann, ne? Und sagen kann, okay, wir haben Brandon Ayuk weggegeben und wir holen uns jetzt Rome Odunze oder Malik Nabers, weil wir dort mehr Möglichkeiten sehen, ne? Oder den Offensive Tackle.
In der Theorie, klar, genau. Und die 49ers haben ja auch noch andere Needs, gerade was die O-Line, was die Defensive Seite angeht. Ein Team, was für ihn tradet, möchte das natürlich so spät wie möglich machen. Je länger das dauert, desto tiefer wird der, desto weniger wird der Wert von Brandon Ayuk. Auch dadurch, dass einfach diese Wide-Receiver-Klasse so gut ist, sagt vielleicht ein Team wie die Raiders an 13, oh, wir traden jetzt nicht den 13. Pick für Brandon Ayuk, sondern wir können da noch einen Receiver in der zweiten Runde kriegen. Ist jetzt nur ein Beispiel, bevor jetzt jeder kommt, hey, die Raiders brauchen keinen Receiver, auch weil ich das Team einfach da gesehen habe. Vielleicht sagen auch die Steelers, hey, wir nehmen Brian Thomas an 20. Stelle und sind damit dann auch ganz happy. Und haben halt einfach nochmal einen Spieler, den wir jetzt nicht unbedingt bezahlen müssen. Dies, das, jenes. Ich denke, wenn es passiert, muss es wirklich vor dem Draft passieren. Wenn nicht, geht diese, ich will es jetzt gar nicht Schlammschlacht, diese Verhandlung halt einfach weiter. Also Fakt ist, Brandon Ayuk ist auch noch unter seiner Fifth-Year-Option unter Vertrag. Die 49ers sind, glaube ich, der Meinung, dass sie wieder um den Super Bowl mitspielen können, wollen deswegen natürlich auch einen Top-Spieler wie ihn halten und sagen vielleicht gegebenenfalls im schlimmsten Fall, also ich glaube, es muss schon ein First-Round-Pick sein, um sich von ihm zu trennen. Und im schlimmsten Fall spielt er bei uns und wir kriegen vielleicht nächstes Jahr nur einen Third-Round-Compensatory-Pick, aber wir haben halt jetzt nochmal einen Top-Spieler, wo wir einen Run auf, mit dem wir einen Run auf diesen Super Bowl nochmal machen können, während Brock Purdy weniger als eine Million gefühlt verdient. Das wird ja auch jemand sein, den man dann irgendwann extenden muss. Also dieser Umbruch bei den Niners wird ja auch kommen. Auch ein Fred Warner, ein Nick Bosa, die haben ja alle auch ihre Verträge unterschrieben. George Kittle, die dann auch jetzt, wenn Brock Purdy dran ist, so ein bisschen dem Ende entgegengehen. Deebo Samuel, der nächste Kandidat. Ich glaube, man kann da nichts ausschließen. Ich glaube, die 49ers sind auch ganz happy, da wären dann auch ganz happy damit zu sagen, okay, wir haben dann halt jetzt Brandon Ayuk für dieses Jahr, wenn natürlich ein Angebot kommt, oder du sagst, okay, das müssen wir jetzt eigentlich machen, da kriegen wir auch vielleicht noch einen super Right Tackle, wir kriegen dann vielleicht an 31 noch einen ordentlichen zweiten Receiver neben Deebo, okay, aber das, ich glaube, wenn die 49ers ihn wirklich unbedingt traden, wenn sie es wirklich so sehen, dass es gar nicht möglich sein wird, mit Brandon Ayuk noch einen Deal zu machen, wäre das, glaube ich, schon passiert. Das ist meine Einschätzung dazu, einfach weil es bei DeForest Buckner dann sehr, sehr früh so war, dass sie gesagt haben, wir können ihn nicht halten, wir würden ihn gerne halten, aber wir haben jetzt hier dieses Top-Angebot von den Colts. Javon Kinlaw hat dann zwar nicht funktioniert, aber ja, das ist ja damals sehr früh passiert.
Ich bin da bei dir. Ich glaube auch, dass du am Ende den Reward, den du dafür bekommen kannst für Brandon Ayuk, dass der nicht passt. Ich glaube schon, dass man bereit dazu gewesen wäre, wenn zum Beispiel die Steelers ordentlich reingepackt hätten da an Draftpicks, aber die 49ers wissen halt auch, wir müssen auch jetzt weiter das Maximum aus diesem Kader rausholen und man darf halt nicht vergessen, es ist halt jeder Spieler, den du draftest, ist ein Nachwuchsspieler und egal wie groß der Hype jetzt gerade vom Draft ist, es ist ein Spieler, der sich in der NFL auch erstmal zurechtfinden muss und die Tatsache, dass auch ein Spieler der Top 10 gedraftet wird, auch Wide Receiver, vielleicht auch mal eine halbe Saison oder vielleicht länger braucht und wahrscheinlich auch nicht der Schlüsselspieler ist, der dir in den Playoffs die Kohlen aus dem Feuer holt. Also Marvin Harrison ist wirklich ein krasser Typ. So, aber selbst von ihm kann das keine Erwartung sein, die du an ihn in Jahr 1 stellst, weißt du, dass er das macht, dass er sofort dieser absolute Führungsspieler wird. Ne? Und natürlich draftest du mit dem Potenzial, dass ein Spieler dahin kommt und zwar schnellstmöglich. Aber es ist schon auch eine mutige Entscheidung der 49ers hier, Brandon Ayuk, von dem du weißt, was du hast, wegzugeben und zum Beispiel Romo Dunze zu holen dann, beziehungsweise einen Right Tackle und am Ende der Runde nochmal Ladd McConkey, weil du sagst, da haben wir mehr von, weil was Ladd McConkey in Jahr 1 zeigt, das muss ich ja dann erst nochmal zeigen. Und du willst ja jetzt eben auch gewinnen. Du willst jetzt um den Super Bowl spielen und nicht den Kader wieder dafür planen, wo du in 3-4 Jahren vielleicht mal sein könntest. Ne? Und da ist vielleicht das, was du hast, mit dem du auch letztes Jahr viel Erfolg hattest, besser, wenn man es halt ins Verhältnis setzt. Weil das ist ja der nächste Punkt. Warum sollen die Steelers hier den 20. Pick und vielleicht sogar noch mehr weggeben in dieser starken Receiver-Klasse? So. Das ist ja genauso das Thema in dem Team, was sich eindeutig eher an dem Punkt so Borderline-Playoffs findet. Also da wird Brandon Ayuk sie jetzt auch nicht zu einem Super Bowl-Contender im direkten Duell mit den Chiefs vielleicht
Ravens
oder Bengals bringen. Ne? Das ist halt auch klar. Das kann man, glaube ich, sagen. Deswegen schauen wir mal. Hast du noch weitere?
Ja, die Center-Klasse finde ich auch noch ganz interessant. Also wir haben echt eine gute Center-Klasse, drei eigentlich Top-Center, die alle ein gewisses First-Round-Potenzial haben. Jackson Powers Johnson von Oregon, wir haben Graham Barton von Duke, der Center wohl sein soll in der NFL und wir haben auch noch Zach Frazier von West Virginia. Ich sehe es immer wieder in Mockdraft, dass wirklich zwei gehen. Mein bisschen der Take war, dass keiner der Sender in der ersten Runde geht. Bei Jackson Powers Johnson, rotes Licht, grünes Licht, Folge haben wir schon gehört, Hüftprobleme, hatte Gehirnerschütterungen, bisschen Medical, so die Sache bei ihm leider. Graham Barton ist halt auch ein bisschen eine Projection. Also er kommt von diesem Left-Tackle-Spot, den er ganz gut gespielt hat, soll jetzt dann direkt auf Center gehen, wenn du in der späten ersten Runde bist und diesen Center draftest, das finde ich sicherlich gut und das ist sicherlich wichtig. Dann willst du natürlich auch den haben, der direkt diesen Impact hat und direkt dein Team besser macht und der direkt wesentlich besser ist als der Veteran, den du da hast. Da kann ich mir eher vorstellen, dass ein Team, das Anfang der zweiten Runde draftet, sagt, ja, und wenn er ein Jahr braucht, ist jetzt auch nicht so schlimm. Und bei Zach Frazier ist ein gutes Prospect, keine Frage. Aber doch eher ganz klar ein Zweitrunden-Kaliber-Spieler, der auch gegen die absoluten Top-Defensive-Tackles in der Big 12 immer wieder seine Probleme hatte. Also, ja, mein Take so ein bisschen, ich glaube, keiner dieser Center geht am Ende in der ersten Runde, obwohl es eine sehr gute Klasse ist. Ich möchte das jetzt gar nicht schlecht reden. Ich glaube, da haben wir drei zukünftige Starter in der NFL auch, die dann auch wahrscheinlich recht früh in der zweiten Runde vom Board fliegen werden. Aber in der ersten Runde, wir haben die Defender angesprochen, wir haben diesen möglichen Run-off-Wide-Receiver, der dann in der Zeit triggern könnte, angesprochen. Und da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass diese drei doch nochmal tiefer fallen und rausfallen aus der ersten Runde.
Ich bin hier bei dir, was die Bewertung der Talente betrifft. Möchte aber zwei Punkte anmerken, die dafür sorgen können, dass das Gegenteil passiert. Und zwar haben wir einmal bereits in der Free Agency gesehen. Guards hatten eine höhere Bewertung, als wir das alle gedacht haben. Das kann, und da bin ich sehr, da bin ich tatsächlich sehr neugierig drauf. Hat das einen Effekt auf den Draft? Zumindest ja in der Hinsicht, dass Spieler, die in Runde 1 Interior gedraftet werden, nicht sofort zu den Großverdienern zählen, weil ja die ganze Gruppe mittlerweile ordentlich verdient. Und da jetzt einfach ein paar neue Spitzenverdiener dazu gekommen sind. Das macht es vielleicht leichter, das so zu machen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt mit Torben immer die Draft-Needs gemacht. Kommt er jetzt auch nochmal die beiden West-Divisions, die reichen wir jetzt noch ein. Und mir ist doch krass aufgefallen, wie viele Teams Interior immer noch, obwohl wir in der Free Agency bereits einen guten Run hatten, immer noch wirklich erhebliche Verstärkungen suchen. Und gerade auch auf Center. Und ich glaube, also ich bin sehr neugierig darauf. Ich würde jetzt gar nicht gegen dich wetten, wie bei den beiden Punkten gerade, wo wir gesagt haben, schauen wir mal, ne? So, aber hier an dem Punkt würde ich sagen, da bin ich sehr neugierig drauf, wie die NFL vielleicht ihre Strategie verändert gegenüber der letzten Jahre. Oder bleibt alles beim Alten und wir haben einfach die Center, die, wie du schon sagst, frühe zweite Runde, Mitte zweite Runde gehen, weil das gute Leute sind. Dann gibt es bei Jackson Powers Johnson ein paar Bedenken. Dadurch geht er vielleicht nochmal einen Tacken später für die Teams, die in erster Runde halt eben nicht auf den Center gegangen sind, dass er dann aber am Ende eben in der zweiten Runde noch da ist. Das sind halt alles Möglichkeiten. Da bin ich sehr gespannt drauf tatsächlich. Und was ich nicht kaufe, was ich immer wieder gelesen habe, aber ich kaufe es einfach nicht, ist, dass Leute schreiben, dass sie erwarten, dass Fashanu vor Joe Alt gedraftet wird. Leute, ich kann es mir nicht vorstellen. Dafür arbeiten Front Offices in der NFL einfach auch anders als viele, die irgendwelche Mockdrafts schreiben, Sportjournalisten und so, die halt nach diesen, also es gibt einfach klare Kriterien, nach denen man Offensive Tackles bewertet. Und wenn du das durchgehst, kannst du eigentlich nicht zu einem anderen Schluss kommen. Oder der absolute Großteil der Teams kann zu keinem anderen Schluss kommen. Deswegen wäre ich dort auf jeden Fall abgeneigt. Was anderes, was ich mir aber, was wir glaube ich auch noch notieren können, ist, das hat Beat Schrager hat es gesagt, der ja mittlerweile auch sich in der NFL sehr gut vernetzt hat, so über die letzten Jahre sich da wirklich ein sehr gutes Netzwerk für sich hat aufbauen können. Der hat zum Thema Brock Bowers hat er gesagt, ihm hätten mehrere NFL-interne Leute gesagt, die Medien sind alle zu niedrig bei Brock Bowers. Also die Vermutung, Brock Bowers könnte am Ende irgendwo an 15, 20 oder so gedraftet werden, die ist einfach, das ist Hanebüchen. Also ich würde mich festlegen hier, an 10 allerspätestens ist Brock Bowers weg. Wenn er an 10 noch da ist, werden die Jets das machen. Da passt er hin. Das sehen wir auch immer wieder in Mockdrafts. Ich wäre aber nicht überrascht, wenn das soweit gar nicht kommt. Also die Jets sollten sich nicht hinsetzen, die Hände in den Schoß legen und sagen, oh, wir nehmen Brock Bowers an 10, weil die anderen wollen den ja nicht. Da vertrauen sie dann den Medien zu sehr, denn Brock Bowers ist ein Talent. Man hört das immer wieder. Wir reden hier von einem Level von Kyle Pitts, sogar noch mehr. Und wir wissen alle, wo Kyle Pitts gedraftet wurde und Brock Bowers ist einfach eine Ausnahme. Und für den machst du auch eine Ausnahme. Da sagst du nicht, Tight Ends werden zu teuer, die wollen wir nicht so früh draften. Brock Bowers ist ein so besonderer Spieler, dass Teams bereit sind, das zu tun.
Ja, glaube ich auch. Wir haben ihn ja auch als Blue-Chip-Spieler, als Blue-Chip-Charakter immer wieder angesprochen. Und ja, der wird sehr, sehr hohe Grades auf ganz, ganz vielen Boards haben und irgendwann sagt dann auch ein Team, ja, den nehmen wir jetzt, weil das einfach ein absoluter Impact-Spieler ist. Klar, es gibt immer wieder die Diskussionen um Tight Ends, aber ja, Brock Bowers ist halt einfach ein super Prospect. Da kann man sagen, was man will. Ich habe noch einen Punkt, zu dem ich dich auch gerne fragen würde.
Ja.
Michael Penix und oder Bo Nix. Tradet da jemand in die erste Runde? Sind das ganz klare Day-2-Kandidaten? Weil das finde ich auch nochmal interessant. Also ich hab's ja schon öfter gesagt, ich bin großer Fan von Bo Nix. Glaubt, dass er wirklich auch ein NFL-Starter auf einem soliden, vielleicht leicht unterdurchschnittlichen Level sein kann. Und Michael Penix hat, glaube ich, auch mit gewissen Teams sehr, sehr gute Interviews geführt. Und hat auch so ein bisschen dieses ganz andere Leadership-Stil als bei Bo Nix, aber das auch ganz gut übertragen können. Also ich glaube, dass J.J. McCarthy in der ersten Runde geht, auch irgendwann spätestens kurz nach den Top 10 weg sein wird, das ist uns, glaube ich, allen klar. Aber ich glaube, das sind wirklich die zwei nächsten, wo es nochmal interessant wird. Nimmt den jemand in der späten ersten Runde noch, tradet da nochmal jemand rein, um diesen 5-Year-Deal zu bekommen. Und meine Prediction wäre wirklich, dass das bei Bo Nix der Fall ist und dass er noch ein First-Rounder sein wird. Wie siehst du es?
Ja, also zum einen, ich hatte das ja schon gesagt, Quarterbacks bzw. ihren Beratern wird halt erzählt, wir interessieren uns dafür und wir sagen aber ja nicht wo. Und dass Spieler dann einfach später gedraftet werden. Das erleben wir ja immer wieder bei den Quarterbacks. So, bei Michael Penix habe ich zumindest den Eindruck, scheinen die Medicals, die Teams nicht so abgeschreckt zu haben, wie wir das am Anfang vermutet haben. Der hat ja jetzt auch 2 Jahre durchgespielt. Vielleicht ist da tatsächlich alles ziemlich gut ausgeheilt und man macht sich da wesentlich weniger Sorgen. Und dann hat Michael Penix natürlich, ja, dann sind Bo Nix und Penix halt auf einem Level. Also dann sind es beides Quarterbacks, die passen. Und da müssen wir halt auch immer überlegen, was gibt es für Coaches, was gibt es für GMs, die welche Quarterback-Typen halt bevorzugen. Und also wenn ich Bo Nix und Michael Penix sehe, dann bin ich mir sehr sicher, dass Sean Payton ein Headcoach ist, der diese Art von Quarterbacks bevorzugt, der diese Art von Quarterbacks mag, der diesen Spielstil, gerade Bo Nix und Sean Payton, überleg mal, was Drew Brees früher gespielt hat, was auch, der hat ja, Gott, wie hieß noch dieser viel zu kleine und schlanke Quarterback, den er dann später mal gedraftet hat, Runde 4 oder 5. Ich komme nicht mehr drauf. Aber Brad Rippon hat er, glaube ich, ja auch eine Zeit lang ganz nice gefunden. So. Also das sind für mich, sind das auf jeden Fall Spieler, so ein Spieler, der sehr viel Kurzpassspiel macht, aber das sehr schnell macht. Das ist ein Spieler, der wäre, glaube ich, genau nach seinem Format. Und Ähnliches gilt natürlich auch für diesen ganzen Sean McVay-Tree. Ne? Da sind wir bei den Vikings. Da sind wir auch bei den Rams, die jetzt so langsam gucken, bauen wir hinter Stafford was auf? Nehmen wir das Potenzial? Ne? Und wir sind halt jetzt dran und die Rams machen uns 6-4. Donald hört jetzt auf und so weiter. Die sind jetzt vielleicht auch in einem Bereich, wo sie sagen, naja, wollen wir mit Stafford jetzt nochmal angreifen und um den nächsten Super Bowl spielen oder sind wir hier an dieser Stelle konservativer und bauen etwas auf für die nächsten Jahre und suchen dafür vielleicht jetzt schon mal einen Quarterback, den wir allmählich aufbauen können. Ne? Das sind auf jeden Fall so Teams, die ich da auf dem Zettel habe. Ich muss aber ehrlich sagen, mir ist immer noch schleierhaft, warum die Vikings so früh diesen zweiten First-Rounder reingeholt haben. Also auf wen schielen sie, wo sie sich sicher sind, dass sie mit ihren Picks was machen können? Warum haben sie diesen Deal gemacht an dieser Stelle? Da bin ich sehr neugierig drauf, weil eigentlich ist ja so dieses Szenario, damit willst du eigentlich vortraden für einen Spieler. Jetzt hat das vielleicht nicht geklappt. Also was hast du dir dabei gedacht, wenn am Ende an den ersten 3 Stellen die Quarterbacks weg sind und du da gar nicht reintraden konntest? Da bin ich auf jeden Fall sehr neugierig drauf. Wie gesagt, der ganze McVay-Tree und Sean Payton sind für mich Leute, aber die Erfahrung der letzten Jahre zeigt mir einfach, dass wir die Quarterbacks medial immer zu hoch setzen, als die Teams das machen. Und ich glaube auch gerade mit der Qualität der Wide Receiver und so und der Needs, die du noch auf Defense und so hast und dass da am Ende nicht mehr viel los, sagst du dir vielleicht eher, ich gehe mit dem 2. Pick auf den QB. Ich hole mir erstmal den Spieler, den ich unbedingt haben will. Und dann probiere ich es mit dem Quarterback-Pick als 2. Pick. Das wäre bei den Vikings aber natürlich eine Option, dass sie dann eben das auch am Ende der ersten Runde machen. Aber ich denke, dass wir eher warten müssen.
Ich glaube, bei Minnesota, die Denke ist jetzt wirklich, dass man vielleicht an 11 den Quarterback bekommt. Wenn man nicht mehr bis nach 3 mit den Patriots vielleicht hochtraden kann, um da einen zu bekommen. Oder halt alles, was danach noch so ist, wenn die Chargers raustraden und das ist für einen Quarterback, dass man dann eigentlich alles überbieten kann, was da gerade hochtradet und was hochtraden könnte. Und das ist, glaube ich, momentan so der Spot, in dem die Vikings sind. Vielleicht kriegen sie auf 11 den sie haben wollten, haben dann mit 23 noch einen Extra-Pick oder sie können halt 23 nutzen, um zu sagen, hey,
nur ganz kurz, du hast aber auch keinen Schimmer, wer das sein könnte bei den Vikings, oder? Ich meine, wir gehen jetzt nach der Logik, der nächstbessere wäre ja McCarthy, aber es gibt überhaupt keine Belege, oder?
Also ich glaube, dass sie schon gerne Drake May haben würden. Aber ich glaube halt einfach, dass Washington und New England ziemlich set sind und dass er in einem von den beiden Picks halt gedraftet werden wird. Und dann ist es halt die Frage, dann ist es wahrscheinlich J.J. McCarthy, würde ich jetzt mal hintendieren. Vielleicht ist es auch Bo Nix, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich bin ein bisschen höher bei Bo Nix. Ich könnte es mir vorstellen, ich wäre jetzt nicht, fände ich jetzt nicht total verrückt, aber ich denke mal, dass dann wahrscheinlich McCarthy wäre und dass sie aber auch bei ihm denken, wir haben ganz gute Chancen, dass er wirklich an 11 dann auch noch da ist. Ja. Und wenn nicht, haben wir das Extra-Pick und können alle Teams, die vor uns sind, anrufen, sagen, hey, bevor ihr raustradet, wir matchen das, wir geben euch eine bessere Offer. Ihr geht hier mit 2 First-Round-Picks und noch mehr raus.
Und müsst auch noch an 11 zurück. Auch da haben sie ja die Pole-Position, wenn es darum geht, Denver, die Raiders und so, ne? Sie haben ja immer die Pole Position, wenn es darum geht, gegen diese Teams sich zu matchen. Sie können sich immer vor, also der Pick bleibt ja immer vor diesen Teams. Das ist, denke ich, auch nochmal ein Kriterium. Ja. Aber da sind wir ja beim McVay-Tree. Also da sind wir ja vielleicht dann eher bei Bo Nix als bei J.J. McCarthy.
Und wer weiß.
Wenn Nix vor McCarthy gedraftet wird, musst du ja eigentlich damit rechnen, dass er First Round geht. Also ja, ich glaube, das ist tatsächlich sehr spannend. Ich bin gespannt darauf, was wir auch in unserem Mock-Draft für Szenarien haben. Ich weiß, es wird bereits fleißig an einem Trade gearbeitet, an die 3 vor. Da dürfen wir sehr gespannt sein. Und wenn ihr wissen wollt, was wir da machen, wir machen am Mittwoch um 21 Uhr live tatsächlich, dann könnt ihr uns auch alle mal sehen. Das bleibt da nicht aus. Dann könnt ihr tatsächlich mit reingucken, wie wir mocken, wie wir die 32 Plätze durchgehen, die Argumente wild austauschen. Wie gesagt, es werden auch Trades mit reingebaut und das wird sicherlich nochmal sehr spektakulär. Und ich hoffe, dass diese Gerüchte, die wir gerade da landen, natürlich auch alle dass sie sich dort alle wiederfinden. Aber das Spannende ist, dass Torben zum Beispiel jetzt damit gar nichts zu tun hat, dann aber mitdraften wird und genau das sein wird, was einige Teams halt auch machen werden, nämlich einfach der Spielverderber. Wir sagen eben, ja, die Jets nehmen Bowers halt an 10, aber dann ist halt ein Team da, was ihn vorher nimmt und schon kommt eine Rotation rein, die wir so gar nicht sehen. Ne? Und das ist ja bei den Quarterbacks zum Beispiel auch. Wir würden es vielleicht so machen mit dem Wissen, was wir jetzt haben, aber Torben kann da eben noch mal das Ganze durcheinander würfeln und dafür sorgen, dass dieser Mockdraft wilder wird und eben das auch passiert, was im richtigen Draft letztendlich auch passiert, weil die Teams wissen nicht, was die anderen Teams machen und gerade werden ganz viel Rauchschwaden verteilt, um dafür zu sorgen, dass die anderen Teams eben auch nicht genau wissen, was sie da vorhaben. Spannende Zeit. Lorenz, ich glaube, das war's, oder?
Ja.
Unsere letzte gemeinsame Folge vor dem Draft ist damit im Kasten. Wir haben alles durchexerziert, was es gibt. Der Mock-Draft steht noch an. Ansonsten haben wir die Positionsgruppen durchgesprochen. Hier könnt ihr euch alle Folgen nochmal reinziehen, auch im Vorfeld zum Draft nochmal hören. Wir haben natürlich auch etliches schon zu den Spielern gesagt, als es darum ging, wie ist die Live-Action, wie ist die Performance. Das haben wir während der kompletten Saison des College Footballs halt gemacht, im Nachhinein auf die absoluten Highlights geschaut und mehr können wir, glaube ich, nicht machen, um die Sache rund zu machen und diese Draft-Season praktisch von uns aus für beendet zu erklären, abgesehen davon, dass es dann nach dem Draft sicherlich nochmal einen Rückblick auf diese Klasse geben wird. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder ein Jahr mit dir den Draft zu machen und freue mich schon irgendwie drauf, dann auch wieder die Festplatte zu löschen, ein paar Tage sich freizunehmen und sich dann der neuen Gruppe zu widmen, die sicherlich auch wieder sehr interessant sein wird.
Ja, definitiv. Geht mir auch so. Also, ja, es ist einerseits ist dann natürlich, hat man nach dem Draft immer so das Gefühl, boah, das war's jetzt alles, die 3 Tage sind rum, aber andererseits geht's halt auch immer weiter und das ist das Schöne daran, man hat wieder eine neue Gruppe, man hat auch über den Sommer ein bisschen Ruhe. Ja, das alles mal auf sich wirken zu lassen, vielleicht ein bisschen zu reflektieren und aber ja, ich glaube, wir haben wieder guten Content geliefert. Hört euch das gerne auch nochmal die Folgen dazu an, auch zu gewissen Spielern, wenn euer Team jetzt ein Defensive Tackle, die Folge haben wir ja sehr früh gemacht, früh genommen hat, dann könnt ihr da immer wieder zurückgehen und nochmal unsere Einschätzung aus, glaube ich, im Februar oder März dazu hören. Ich freue mich mega auf den Draft, das wird eine coole Zeit und ja, ich bedanke mich auch vielleicht an dieser Stelle auf jeden Fall auch mal an die Hörer und Hörerinnen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und ihr freut euch genauso auf den Draft.
War das dein Schlusswort?
Nee.
Dann hast du noch dein letztes Wort.
Ja, ich habe nämlich einen Rumor noch nicht gesagt, können wir aber auch ganz kurz abarbeiten. Es gibt ja diese Top 30 Visits und ich habe von 2 Spielern gehört, dass die bei den New York Giants sehr schlecht organisiert waren.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.